Geben Sie mir keine Regieanweisung, ich kann nicht vertragen, ich werde alleine was machen.
Soll. Muss ich, aber wir müssen
ja wissen, technisch, aber nicht sagen, wie ich es machen soll, mache ich als alleine.
Nein, nicht ganz.
Doch, vollkommen alleine, oder Sie stellen sich hin für mich und machen es. Sie wollen immer halbe Sachen. Sie haben einfach Schiss vor Konsequenzen. Ja. Und wenn jemand sich aufregt, Sie kommen mir so vor wie Gründgen. Wo Finn immer sagt, der hat wohl Schiss davor. Deswegen macht das nicht. Und das, wenn Sie einen Erregten haben wollen, dann lassen Sie ihn erregt sein. Und sonst sagen Sie, er ist nicht erregt.
Gut, ja, ich kann ja.
Also.
Aber ich möchte nicht zu viel.
Also drehen wir es jetzt.
Ja, ich muss nur nicht.
Los, machen Sie die Kamera und drehen den Scheiß
runter. Die Kamera dreht jetzt nicht.
Ich spiele es jetzt so, wie ich will und aus.
Gut, ja, aber wir müssen natürlich wissen...
Endlich aufhören, mit Ihrer Hausfrauenanweisungen zu geben.
Kinski,
sorgen Sie dafür, dass eine Szene wird kein Regisseur. Sie müssen bei mir lernen.
Die 52. Ausgabe des Jagdfunk. Heute ist der 4. Mai 2018. Ein paar Monate sind mal wieder vergangen. Die Pausen wurden länger, ich habe es euch ja versprochen. Heute mal nicht auf Reisen. Ich habe mal Glück und begrüße ganz herzlich mal auf einem ganz neuen Gebiet unterwegs eine Dame hier, die Alice Agnes Kircher.
Alice Agnes Kirchner, ich gleich mal korrigieren.
Ich habe mir mühsam das Agnes Alice Kirchner aus dem Hirn gestampft, aber wir schaffen das, ne? Einfach hartnäckig bleiben.
Genau.
Was wir hier machen, ist mal für mich auch wieder was ganz Besonderes. Morgen ist eine Premiere für dich, eines deiner Werke. Du bist Filmemacherin, kann man glaube ich sagen, ne? Dokumentarfilmerin ist vielleicht der noch spezifischere Begriff?
Ja, so würde ich mich bezeichnen, ja.
Okay. Ja, und Köln hat die Ehre, ja, Gastgeber für die Premiere dieses Films zu sein. Der heißt, genau wie diese Sendung hier, Auf der Jagd, wem gehört die Natur?
Ja, so ist es, genau.
Die Jägerschaft ist in Aufruhr, habe ich in den letzten Wochen erlebt. Auf allen Kanälen wird dieser Film bespielt, die Jägerschaft so zu bieten hat. Aber vielleicht mal ganz anders angefangen. Du bist Bayerin.
Ja, ich bin in München geboren und meine Eltern kommen aus dem Umland. Meine Mutter kommt aus Rottach-Egern, das liegt am Tegernsee. Mein Vater kommt aus der Nähe von Wasserburg und insofern bin ich zwar in München aufgewachsen, aber doch immer sehr durch die ganzen Verwandtschaftsbesuche und wie das dann so ist, ich würde schon sagen, so fast zur Hälfte auch im Land auf dem Land aufgewachsen. Und wir haben auch einige Bauernhöfe in der Familie, also verschiedene Cousins meiner Eltern haben Bauernhöfe und ich habe da meine Kindheit oder zumindest die Ferien sehr oft verbracht.
Der Dialekt ist aber irgendwie ausgetrieben worden. Zwang, Dummheit, Unfall?
Was? Nö, ich würde sagen, ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin. Also ich spreche ein astreines Bayerisch. Das war allerdings dann in den 70er Jahren in den bayerischen Schulen so, dass da sehr viele Lehrer aus anderen Bundesländern unterrichtet haben. Und irgendwie war das Bayerisch dann nicht mehr so en vogue. Da war man dann so fast sowas wie ein Hinterwäldler oder so. Und mit Schulbeginn lernte ich also Hochdeutsch, was aber bei meinen verschiedenen Verwandten, vor allem bei den Bauern, überhaupt nicht gut ankam. Und dann plötzlich sprach ich Hochdeutsch und dann haben die gesagt, du sag mal, was ist jetzt eigentlich mit dir? Bist du aber jetzt nicht mehr gut genug? Also so, ja, jetzt, was ist jetzt mit dir? Und so spreche ich zwei Sprachen, Bayerisch und Englisch.
Das klingt fast wie zwangsweise Bayerisch.
Nein, das ist überhaupt nicht zwangsweise Bayerisch. Ich spreche sehr gerne Bayerisch, ja. Aber ich bin auch ganz froh, dass ich das wählen kann.
Okay. Ja, ich bin eigentlich Duisburger und man sagt mir oft einen Berliner Dialekt nach, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Ne?
Aber das würde ich jetzt aber auch nicht sagen. Ich lebe in Berlin.
Ja, also wie auch immer, was die Menschen eben so denken. Ne? Ja, so teilweise ländlich aufgewachsen heißt ja schon auch irgendwie so Tiere und Leben und Tod und Werden und Vergehen. Also so ein bisschen.
Also obwohl ich wirklich in München aufgewachsen bin, würde ich für mich sagen, ich habe in jungen Jahren es als selbstverständlich empfunden, dass es diesen Kreislauf gibt. Also Tiere, Menschen, es gibt auch Tode. Also einer meiner Onkel hat eine Landwirtschaft. Natürlich wurde dann irgendwann immer wieder ein Tier getötet. Also der hatte eine Milchwirtschaft, aber doch. Es gab wie bei vielen die Schweine, die dann mal zur Wurst wurden irgendwann und natürlich mussten sie vorher geschlachtet werden. Und damals war ja auch die Hausschlachtung noch völlig normal. Also wenn das dann stattfand, dann haben alle Kinder und wenn nicht da waren, das natürlich mitbekommen. Mhm. Und es war jetzt auch nicht eklig, es war irgendwie eine Selbstverständlichkeit, ja, so keine schöne. Ja? Also es war jetzt auch nicht so, es gab dann auch plötzlich mal Lieblingstiere, ja. Da fiel das dann auch entweder meinen Cousins und Cousinen oder auch den Eltern auch schwer, aber es war irgendwie ein Bestandteil. Ja.
Jetzt ist ja so ein, also ich meine Landleben das eine, aber dann hast du ja den Weg zum Film gekommen. Läuft man da mit so einem viereckigen Kasten virtuell durch die Welt und sieht überall Szenen oder wie ist das so, dass sich so eine Neigung entwickelt?
Nee, also für mich waren es eigentlich immer das Interesse an Menschen und anderen Lebenswelten und das glaube ich, habe ich sehr früh entdeckt. Also ich bin in der Lage, mich irgendwo einzufühlen, auch mit Leuten in Kontakt zu kommen oder die mit mir. Und für mich ist es per se erstmal ein Entdecken einer neuen Lebenswelt oder einer neuen Menschengruppe oder wie auch immer. Und mit jedem Film tauche ich in andere Bereiche ein, die eigentlich nebenan sind, die man aber nicht so wirklich weiß. Also ob das jetzt eine Polizeistation ist oder Friseure oder junge Israelis, die nach Berlin ziehen oder Detroit oder junge Mädchen, die Cheerleader werden wollen. Also für mich ist das immer so ein Ansporn, irgendwohin zu blicken, wo man tief eintauchen kann und der Film bietet mir die Möglichkeit, tief einzutauchen. Wenn ich sonst irgendwo auftauche und sage, es würde mich mal so interessieren, was Sie so machen, kommt man nicht so sehr weit. Und der Dokumentarfilm gibt mir das Privileg, in fremde Lebenswelten oder Arbeitswelten so tief einzutauchen, wie es eben möglich ist mit einem Film.
Hätte ich fast genauso sagen können. Also meine Hörer sagen mir in etwa das Gleiche und dann bestätigen die mich so lange, bis ich wieder eine Sendung mache. Das ist ganz, ganz toll.
Siehst du?
Ja, also macht mal ihr, zwingt mich so. Jetzt ist ja, also dein bisheriges Schaffen hatte ja jetzt weniger, glaube ich, diesen Naturbezug. Ne? Das waren ja dann meistens eher so soziale Themen, oder wie?
Ja, das hat sich so ergeben, aber ich bin dem ja nicht abgeneigt. Also und ich würde auch sagen, das ist in diesem Fall oder viele meiner Filme sind, wenn man sie nach Genre betrachtet, im Filmbereich nicht so eindeutig einzuordnen, ja. Also ein Dokumentarfilm würde sagen, ja, ich begleite nur Menschen, ja, das ist, kann man so machen, aber es ist ja dann immer noch ein Bereich, wie tief begleite ich sie oder mache ich auch mal ein Experiment. Also zum Beispiel mit Apartment in Berlin habe ich mit drei jungen Israelis eine Wohnung wieder so gestaltet, wie sie eine jüdische Familie 1935 bewohnt hat, vor der Deportation. Die sind dann deportiert worden. Die drei jungen Israelis, die ich aus sehr vielen Israelis, die damals nach Berlin gezogen sind, gecastet habe. Ich habe einen Aufruf gemacht, wer möchte bei einem Geschichtsprojekt mitmachen und haben sich dann 400 gemeldet und drei habe ich dann ausgewählt, die bei dem Film mitgemacht haben. Und dann haben wir eine Mischung aus Arrangiertem und Dokumentarischem gemacht, weil natürlich kam dann ganz viel von ihnen und gleichzeitig war aber das Setting, diese Wohnung und um die geht es, beziehungsweise um die Familie, die da gelebt hat, das war gesetzt und insofern ist es eine Mischform und das habe ich sehr häufig gemacht und ich finde das interessant, weil man damit manchmal noch an Dinge genauer kommt, besser kommt, tiefer kommt und insofern ist die Frage, ist es ein reiner Dokumentarfilm? Mhm. Ja und nein und in diesem Fall bei Auf der Jagd, wem gehört die Natur, war die Besonderheit, dass ich den Tierfilm mit dem in Anführungszeichen Menschenfilm verbunden habe. Mhm. Man sieht ja ganz viele Tierfilme, da wird aber die Zivilisation komplett ausgeklammert. Also die da wird irgendein Biber oder lass es ein Adler sein oder was auch immer, welches Tier gefilmt in Europa oder in Deutschland. Nebenan ist die Autobahn oder irgendeine Schleuse oder was auch immer oder ein Dorf oder eine Stadt. Es wird total ausgeklammert. Also die Tierfilmkamera-Leute, Männer wie Frauen, sind angehalten, das nicht zu zeigen. Und ich habe mir gedacht, das ist doch absurd, ja. Also man ist ja auch Filmemacher und beschäftigt sich mit anderen Dingen. Da habe ich gedacht, naja, wenn ich mich diesem Komplex, wem gehört die Natur, dieser Fragestellung stelle, muss natürlich beides eine Rolle spielen. Der Blick der Menschen, die in dieser Natur, nennen wir sie mal so, unterwegs sind, aber auch der Blick oder das Ansehen der Tiere. Also insofern habe ich mit zwei Kameraleuten gedreht. Der eine hat ausschließlich die Tiere gedreht in unseren deutschen Regionen. Und der andere oder hat mit mir die verschiedenen Menschen, die wir begleitet haben, beobachtet. So.
Du sagtest, die sind angehalten dazu, nur die Tiere. Was ist das denn?
Ja, die Redaktion wollen nicht, dass da, die wollen die heile Tierwelt zeigen und die wollen nicht da sehen, dass da nebenan gleich ja, wie gesagt, die Autobahn ist oder, ich meine, du kannst da in Deutschland fast nirgendwo sein, ohne dass du Zivilisation hörst und siehst. Ja, das musst du schon bewusst nicht drehen, wenn du es nicht sehen willst. Ja, als Mensch ohne Kamera siehst du das immer.
Also es ist wahrscheinlich wieder so eine Quotenidee und
ich glaube, es ist auch das, was die Zuschauer wollen. Die wollen natürlich auch gerne ein bisschen die Illusion, dass das die heile Natur ist.
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich so einer der großen Probleme, wenn man da draußen gestaltend unterwegs ist. Ne? Also das ist ja ohnehin so ein Konflikt. Also was sich bei mir jetzt auch so durch die Sendung zieht, ist eigentlich immer so die Güterabwägung. Ne? Das eine opfern, um das andere zu gewinnen, was immer es so ist. Und man kann die Maßnahme eigentlich immer nur verstehen, wenn man das Ziel dahinter erstmal gesehen hat.
Ne? Ja, und das stimmt. Also und für mich war halt von Anfang an klar, wenn ich mich der Frage stelle, wie regeln wir unser Leben eben mit den wilden Tieren, die da draußen, sagen wir mal, unterwegs sind, da muss ich beides zeigen. Die Menschen, die mit dieser Regelung befasst sind, egal wie, und die Tiere. Mhm. Das wilde Tier, das Wildtier.
Ja, wild hört sich so richtig, so ein bisschen gruselig an, ne?
Nö, finde ich eigentlich gar nicht. Das ist halt die Unterscheidung zum Nutztier, ne? Oder zum Haustier.
Ja, ja. Film ist ja Branche, Film ist Handwerk und sich in dieser Branche bewegen, ist ja nicht ganz einfach.
Ja, es ist auch immer, sagen wir mal, schon ein bisschen ein Kampf oder auch eine Durchsetzung oder auch eine sehr große Hartnäckigkeit, auch ein Vertrauen an die Themen. Also ich würde mal für mich sagen, so 70% der Filme sind meine eigenen Ideen oder die Themen für die Filme sind eigene Ideen und die anderen sind auch mal Anfragen. Könntest du dir vorstellen, einen Film über einen Tierarzt zu machen oder einen Film über ein Gefängnis zu machen oder beziehungsweise die Gefängnisinsassen? Also es ist sehr unterschiedlich, was kommt, aber ich überlege mir immer, ob ich mich darauf einlassen kann und ja, und die Anfrage ist dann einfacher, weil dann ist in aller Regel das Ganze schon finanziert oder hat einen Sendeplatz oder irgendwie eine Bestimmung. Und die anderen Themen, die das nicht haben, die auf einer eigenen Idee basieren oder auf einem Empfinden, da müsste ich mich jetzt mal drum kümmern. Das interessiert mich. Das ist oft ein langer Weg, bis eine Finanzierung gefunden ist oder eine ausreichende Finanzierung über Filmförderung, über kulturelle Förderung, über einen Sendeplatz, über ein oder zwei oder drei Sender, je nachdem. Weil Film ist ja nicht billig und gerade der Dokumentarfilm hat sehr, sehr geringe Budgets im Vergleich zu fiktionalen Produktionen und da kämpft man halt oft sehr lang mit sehr viel Herzblut, aber anders geht's nicht und ich kämpfe da halt, ja.
Du leidest auch unter diesem schlimmen Idealismus, oder?
Ja, ja, aber was heißt schlimmer Idealismus? Ich habe mir dann immer gedacht, was wäre jetzt, wenn ich das ohne Idealismus machen würde? Das wäre doch total langweilig. Oder manchmal denkt man natürlich, oh Gott, wieso macht man sich, wieso beutet man sich da immer so aus, wieso kämpft man da immer wieder? Auf der anderen Seite kann ich für mich sagen, wenn ich dann den Film mache, habe ich ein Thema, das ich machen will. Ich bin über weiteste Strecken nur meiner Entscheidung, meiner Empfindung verbunden und habe das Privileg, dass ich etwas schaffen kann, was ich auch wirklich schaffen will. Und da denke ich mir dann immer, das haben nicht so viele Berufe in sich. Und insofern bin ich dann wieder ganz froh.
Hast du, ich meine jetzt so im Allgemeinen und auch in Bezug auf aktuelle Werk, irgendwie eine Botschaft, die du vorher schon weißt, die du vermitteln willst? Oder ist so, das so etwas, was sich beim Arbeiten rausstellt?
Also ich nehme für mich sehr stark in Anspruch, dass ich ergebnisoffen in die Themen oder Lebenswelten, Arbeitswelten hineingehe. Natürlich, wenn man sich sehr lange damit schon im Vorfeld beschäftigt, ein Film entsteht ja nicht plötzlich, wie wir gerade erörtert haben. Ich habe eine lange Recherche, ich spreche mit vielen Leuten. Natürlich hat man schon so einen Anfang, so ein Empfinden, in welche Richtung die Reise geht. Aber ich nehme für mich in Anspruch, dass ich vorurteilsfrei oder unvoreingenommen mich dann auch mit dem Team, ist ja dann auch immer eine Kamerafrau oder Kameramann dabei, mindestens ein Tonmann oder eine Tonfrau, das ist die Minigruppe, die unterwegs ist, und das, wir begeben uns dann da rein. Und da können auch nochmal ganz völlig neue Dinge entstehen. Sonst würde ich das ja, das Rausgehen und das Drehen keine Begegnung mehr. Das ist mir schon wichtig, dass das auch immer ein neuer Blick ist, den ich da ja einfange oder ja.
Okay. Ja, man hat ja üblicherweise sowas wie ein Drehbuch oder ich durfte den Film ja bereits sehen, ne? Diese Privilegien, wenn man Berichterstattung macht. Ich genieße die manchmal. Man untermalt ja auch mit Musik, man erzeugt Stimmung.
Aber das macht man hinterher.
Das macht man alles hinterher.
Das weiß man vorher nicht, ne.
Ach so.
Vor allem im Dokumentarfilm nicht. Kann ich mich verabreden mit dem Hirsch? Ja, morgen bist du da, ich kann nicht drehen. Kann ich denn mit dem Jäger vereinbaren? Ja, wir kriegen einen Abschuss, weiß ich doch alles gar nicht.
Endlich sagt's mal einer. ja, klar, natürlich weiß man es nicht, ne? Aber ich sag mal, man kann hinter die Szene natürlich irgendwie nehmen und im Zusammenschneiden halt irgendwie eine lustige Musik oder eine dramatische Musik drunter legen und der damit natürlich.
Ja, aber das ist ja nicht so willkürlich. Also das Ganze hat ja einen Gesamtwert. Ich gehe doch nicht her und sage eine Szene so ein bisschen, sondern das hat ja einen Gesamtbogen, an dem ich da arbeite.
Ja,
und dieser Gesamtbogen bekommt dann natürlich auch eine Wertung, aber die Wertung, so würde ich sagen, kommt aus der Erkenntnis, die ich in dem Verlauf Recherche, Dreh, fertiger Film, Zusammenstellen gewinne und nicht, jetzt machen wir es mal lustig, jetzt machen wir es mal traurig. Ja, das finde ich billig.
Nein, so war es auch nicht gemeint.
Klang ein bisschen so.
Nee, ich sagte ja nur Drehbuch und dann hat man ja auch eine Idee, die man irgendwie vermitteln will. Also deshalb versuchte ich jetzt über diesen schmalen Pfad zu kommen. Okay, ich bin abgestürzt. Kann passieren.
Kann passieren, ja.
So ein Thema, wenn du, ich meine, da warst du jetzt ja wahrscheinlich, also jetzt aus Kindheitsgründen schon so ein bisschen so mal dran geschnuppert vielleicht, aber mit der Recherche tauchst du ja ein und man kann ja, je nachdem, welchen Einstieg man so findet, auf eine ganz andere Schiene kommen. Also gerade.
Ja, das ist in der Tat so. Wobei in dem Fall, also der Ausgangspunkt für mich war natürlich schon, dass ich mich, wie funktioniert Jagd? Wie ist sie geregelt?
Also Jagd war das Thema.
War mehr das Thema als die Natur, beziehungsweise es hat sich dann so schnell dazu gesellt. Aber ich wollte mal nachschauen, wie ist eigentlich Jagd geregelt in Deutschland als ersten Punkt. Und der Ausgangspunkt sind mehrere Dinge. Das eine ist, dass ich natürlich damit nicht, also ich kenne, es gibt niemanden direkt in unserer Familie, der Jäger ist. Wahrscheinlich gibt es jemanden, den ich jetzt vielleicht gar nicht kenne, irgendeinen Großonkel oder so. Aber trotzdem in Bayern ist natürlich das Aufwachsen mit dem Jägermythos relativ normal. Also in der Nähe des Ortes, in dem meine Mutter groß geworden ist und den ich natürlich auch als Kind oft besucht habe, ist stammt der Jännerwein, das ist natürlich also so einer
der Wolderer.
Der Wolderer, genau. Und der hat ja in Bayern sowas wie Robin Hood-Status, ne? Also das war ja jemand, der sich gegen das Jagdrecht der Adligen widersetzt hat und gesagt hat, ich schere mich da nicht drum, ich mache das, aber natürlich hat er auch den Mythos, dass er das Fleisch nicht für sich behalten hat, sondern das auch jemanden gegeben hat, der es vielleicht mehr gebraucht hat als er selber. Und also mit dem und auch mit den verschiedenen Liedern und den Sagen bin ich natürlich schon auch aufgewachsen und das hatte nichts Negatives, hatte was Positives als Romantik fast, aber also das ist vielleicht so der Background, den ich habe, aber das ist natürlich nicht der Grund, warum ich einen Dokumentarfilm mache, sondern ich habe einfach festgestellt, Jagd hat einen so merkwürdigen Ruf, vor allem in städtischen Zusammenhängen, Gesellschaften, dass ich mir gedacht habe, aber das ist doch eigentlich merkwürdig, warum ist das Reh wertvoller als das Kälbchen, das ich dann irgendwie als Kalbschnitzel esse oder das Huhn, das da irgendwo im Hühnercurry landet, also wie betrachten wir das eigentlich? Also das war so meine Irritation, dass wir da so unterschiedliche Wertvorstellungen haben, dem wollte ich nachgehen.
Wie nimmst du denn, also ich finde gerade den Aspekt ganz, du bist ja vergleichsweise neutral, also ich bin ja komplett von verblendet von diesem ganzen Irrsinn hier in der Jagd, diese Wahrnehmung von Jagd, so insbesondere im städtischen Bereich, also im landfernen Umfeld, sag ich mal, wie würdest du die in Worte fassen?
Also ich habe schon den Eindruck, dass Jagd als etwas gilt, in städtischen Gesellschaften hauptsächlich, als irgendwie antiquiert, ein bisschen unappetitlich, irgendwie auf jeden Fall nicht mehr zeitgemäß. Ich habe aber den Eindruck, dass das daran liegt, dass sich da niemand, der das als antiquiert oder unappetitlich oder abzulehnen empfindet, Gedanken macht, was eigentlich dahinter steckt. Und das war sicherlich so eine meiner Motivationen, mich dem Thema wirklich zu stellen. Das mache ich übrigens gerne. Themen, die so, wenn da so ein Klischee existiert, das keiner mehr hinterfragt und sich dann auch noch gut dabei fühlt. Ah, diese blöden Jäger. Ach nee, ich doch nicht. Da habe ich mir gedacht, nee, also so einfach ist es nicht.
Ein Herz für die Randgruppe.
Ja, gerne. Ein Herz für alle Randgruppen.
Ja. Wir sind Randgruppe,
Ja, naja, wenn man es statistisch betrachtet, sind Jäger Randgruppe. Also 300, was weiß ich, 81.000 Jagdscheininhaber ist eine Randgruppe, ist völlig klar.
Also du hast jetzt ja quasi als ein Empfängerproblem dargestellt. Also ich glaube mittlerweile ja fast eher, es ist ein Senderproblem, dass man als Jäger ja auch wirklich hingehen muss und sich mal erklären.
Naja, das würde ich schon auch sagen. Also es war nicht ganz einfach, das kann ich schon auch sagen, mit Jägern in Kontakt zu kommen. Also so viel, ich würde mal sagen, Misstrauen oder Abneigung, wenn ich nur einfach mal irgendwo angerufen habe oder auch nur gesagt, kann ich mal vorbeikommen, dann kommst du mit der Kamera, sage ich, nein, ich komme nicht mit der Kamera, ich komme einfach nur mal vorbei, wir unterhalten uns. Also ich habe da sehr viel, auch sehr rüde Ablehnung erlebt, da muss ich schon auch sagen, klopfe ich mir, glaube ich mal selber ein bisschen auf die Schulter, dass ich dabei geblieben bin, weil wenn man das als diese permanente Ablehnung so erfährt, kriegt man ja irgendwann auch, sagen wir mal, was ist denn das? Was sind das eigentlich für merkwürdige Menschen? Wahrscheinlich haben alle recht, wenn sie sagen, die sind antiquiert und merkwürdig.
Ja, die benehmen sich dann auch so.
Ja, also, das finde ich wirklich auch ein, und ich muss auch sagen, es gab eine Situation, wo mir wirklich, oder mehrere Situationen, nicht nur eine, wo mir auch wirklich die Türen vor der Nase zugeschlagen wurden, wo ich so denke, das ist das gleiche Klischee, die sagen halt, Presse ist immer schrecklich. Und ich sage, Moment mal, vielleicht muss man sich da erstmal anhören oder mit mich kennenlernen, um festzustellen, welche Art von Presse bin ich denn, ja? Und was kann man eigentlich verfälschen, wenn man später mit einer Kamera kommt? Nicht so viel, weil da ist man ja auch dafür verantwortlich, wie man sich selbst gibt, ja? Und also da hatte ich schon, sagen wir mal, sehr unangenehme Erfahrungen. Ich habe aber auf der anderen Seite auch festgestellt, dass es Jäger gibt, die das verstanden haben, was ich will und dann auch, das war der Bleistift, dass die dann auch sehr hilfreich waren. Also das hat sich dann irgendwann auch gedreht, ja, aber es war nicht ganz einfach.
Ja, es sind natürlich in der Tendenz schon eher Leute, die Einsamkeit suchen, also das ist ja da rausgehen und einen Frieden finden, den man so im normalen Alltag wohl oft nicht hat. Und dann ist natürlich, es gibt ja schon auch Leute, die halt immer mit der großen Keule draufhauen auf die Jäger, ne? Und dann ist diese Schmerzvermeidungsstrategie vielleicht, dass man den Kontakt anfängt.
Also ich glaube, was eine Sache ist, die wenn sich die Jäger mal irgendwo an die eigene Nase fassen könnten, würde ich vorschlagen, es liegt daran, dass da oft sowas ist, wieso kritisieren die uns, wieso sagen die überhaupt irgendwas, die wissen doch überhaupt nichts davon. Die wissen ja noch nicht mal, dass der Hirsch nicht der Vater von Bambi ist oder irgend sowas. Ja. Und da muss ich einfach mal sagen, das stimmt, das wissen viele nicht. Aber es ist natürlich auch die Frage, ob man dieses Nichtwissen belächelt und sagt, naja, ihr seid quasi, ich weiß es ja, aber ihr wisst es nicht. Mhm. Ja? Oder ob ich hergehe und sage, hören Sie, ja, ich finde es sehr interessant, dass Sie sich für diesen Lebensraum Wald oder landwirtschaftliche Kulturlandschaft interessieren. Ich erkläre Ihnen das. Also ich glaube, da ist ein ganz großer Nachholbedarf, dass viele Jäger irgendwie glauben von sich aus, sie hätten das Recht. Sie hätten auch das Recht, da zu sein, aber der Spaziergänger halt nicht. Ich verstehe, dass der Spaziergänger stört, wenn ich im Dämmerlicht unterwegs bin, aber er hat natürlich genauso viel Recht. Und dann kann ich den nicht anpumpen, sondern müsste mir eigentlich, sagen wir mal, die Mühe machen und auch wenn es mühselig ist, zu erklären, wie das alles zusammenhängt. Und das machen halt viele Jäger nicht.
Hm. Ja,
und dann steigert sich's hoch und dann transportiert man das weiter. Das ist das Gleiche. Viele meiner Kollegen kommen irgendwo zum Dreh und hinterlassen eine Wüste. Ja, da ist die Wohnung umgekrempelt und irgendwas ist kaputt und irgendwelche Leute sind sauer. Das ist das Gleiche. Dann ist es immer die Presse oder die Filmemacher, die irgendwie doof sind. Ja? Und ich denke, jeder ist ein bisschen dafür verantwortlich, dass er seine Zunft, wenn man das mal so bezeichnen will, auch repräsentiert. Ja? Und da gibt es vielleicht ein bisschen die Möglichkeit, das etwas zu moderieren. zu verändern.
Ja, das hast du ja irgendwie auch gemacht, ne? Also da gibt's ja Szenen, also so ein Innehalten am erlegten Stück zum Beispiel, ne? Wo ja auch wirklich eine Besinnlichkeit spürbar wird, die praktisch auch bei vielen zumindest der Kollegen auch so passiert. Das ist ja etwas, was dieser Film transportiert, was, glaube ich, viele Jäger sehr, sehr freuen wird. Ne?
Ja, ich denke, also das ist halt dann das Arbeiten im Dokumentarfilm. Ich inszeniere ja wenig, selbst bei arrangierten Situationen, also was aber hier überhaupt nicht der Fall war, also nur in einem anderen Film oder in anderen Filmen, dann lasse ich es geschehen. Dann ist das Vertrauen zwischen denjenigen, die ich begleite, die damit dann auch Protagonisten werden, die sind es aber im echten Leben nicht, das sind ja keine Schauspieler, die machen dann das, was sie normalerweise machen würden. Und ich versuche die Tatsache des Drehens so dezent zu machen, dass es sie nicht stört. Natürlich wissen sie, dass die Kamera da ist, natürlich sind wir als Team dabei, aber wenn man ein Vertrauensverhältnis entwickelt hat, verhalten sie sich trotzdem so, wie sie sich, sagen wir mal, normalerweise auch verhalten würden. Mhm. Und diesen Moment, wenn man den schafft, dann ist der Dokumentarfilm in der Lage, authentische Momente einzufangen, zu drehen. Und das ist natürlich immer das Ziel, das ich habe, dass man diese Momente auch wirklich bekommt, dass man so viel Vertrauen zueinander hat, dass man auch sagt, okay, ich lasse das zu. Ich verhalte mich so, wie ich mich verhalten würde und vertraue Alice und dem Team, dass das in Ordnung ist, dass ich nicht lächerlich gemacht werde, dass es nicht verdreht wird, dass es nicht Sinn entstellt wird. Und ich würde mal sagen, das gelingt mir meistens auch. Ja.
Ja, ist hier auch, also oft hier ist ja auch nach 10 Minuten ist der Kopfhörer vergessen und man redet halt miteinander, tun wir ja auch, ne? Das ist dann irgendwann so ganz normal und ja, diese Vertrauensbasis ist halt einfach auch was total Wichtiges, ne, dass es halt leben kann. Und gerade wenn so Komplexitäten vermittelt werden, also was ich übrigens auch sehr beeindruckend fand, weil der in dem Film ja auch so diese Knochenschauen zum Beispiel, ne, die berühmten Trophäenschauen, wo man ja irgendwie als Laie immer meint, das ist nur so, wer hat den dicksten Knochen irgendwie an die Wand gehängt, der kriegt dann die Medaille. Und hier wird ja einfach mal verstanden, dass es darum geht, überhaupt einen Überblick über die Population zu bekommen. Was ist denn da los? Ne? Und dann eben auch mit dem Jägerkollegen, der da seine Bewertung zu abgibt und sagt, dass da eigentlich irgendwie Kindergarten an der Wand hängt, ne? Und Sozialstrukturen und sowas deutlich wird. Also das fand ich schon sehr beeindruckend. Mir ist auch kein anderes Beispiel bekannt, wo in Bild mal sowas vermittelt wurde. Also großes Kino.
Ja, also aber ich habe mir jetzt nicht überlegt, wie wie verhält es sich mit den Trophäenschauen oder den Hegeschauen insgesamt, sondern ich bin da hingegangen und habe mir einfach angeguckt, was da los ist. Ja. Und in dem Moment, in dem ich nachfrage oder mittlerweile dann ja auch verstehe, wie sind die Zusammenhänge, das ist ja das Eintauchen. Ich komme da ja nicht nur einen Tag, natürlich auf die Hegeschau, aber ich habe 2 Jahre gedreht. Ja. Mhm. Und wenn mir es dann nicht gelingt, irgendwas zu verstehen, dann hätte ich meinen Beruf verfehlt.
Also auf dieses dünne Brett wollte ich jetzt wirklich nicht.
Naja, ich meine, das also ich freue mich, dass du das so siehst oder dass das so rüberkommt, aber ich nehme für mich gar nicht in Anspruch, dass das so rüberkommen muss, sondern ich versuche einfach so wahrhaftig wie möglich nachzugucken.
Ja, ich meine, ist ja im Grunde jetzt auch ein stehendes Bild und der Kollege, ich habe jetzt den Namen nicht parat, aber er berichtet ja nun mal einfach von seiner Wahrnehmung und wird ja nur transportiert letztlich. Ne?
Ja gut, aber es ist nur transportieren ist natürlich auch zu wenig, weil er vertraut halt auch, dass der Transport wahrhaftig ist oder seine Meinung wiedergibt, ohne dass es, ja, man könnte so eine Hegeschau natürlich auch total reißerisch drehen und sagen, oh Gott, was ist denn hier alles totgeschossen? Ja, natürlich könnte man das.
Ja. Ja,
ist auch ich könnte es, wenn ich es wollte. Ich wollte es ja nicht.
Ja, ich traue dir langsam alles zu. Ja, also klar, man hat da ja natürlich als der Gestalter der Botschaft ja auch viel, viel Macht, ne? Und genau deshalb braucht es ja auch so viel Vertrauen seitens der Leute, die sich dir anvertrauen. Ja. Ich meine, das jetzt vielleicht auch wieder als kleine Feedbackschleife. Dieses Vertrauen wird ja auch manchmal missbraucht, ne?
Ja, aber ich kann immer nur für mich arbeiten.
Ja, na, klar.
Und was die Zunft macht, der einzelne Jäger kann auch nur für sich sagen, aber bin ich weitgerecht, überlege ich mir wirklich sehr genau, was ich schieße zu und das ist jeder einzelne Jäger und so ist auch jeder einzelne Filmemacher. Wie baue ich das Vertrauen auf und nutze ich es nicht aus? Also da ist jeder für sich selber verantwortlich. Ja,
ja, in der Tat. Du hast ja einen Ausflug nach Kanada gemacht. Den fand ich ja auch ganz spannend. Jetzt warst du nicht nur in Kanada, sondern du warst ja im Grunde mit Indianern und dann auch noch mit dem weiblichen Teil der Indianer und die dann auch noch gejagt haben. Also eine Konstellation, die von uns aus ja irgendwie anderer Planet ist, ne, von hier betrachtet. Wie war es denn für dich? Also
wie hat es denn auf dich gewirkt? Die Szene.
Ey, ich mache hier das Interview.
Ja, fragen wir zurück. Na, sag mir doch, wie hat es auf dich gewirkt? Ich sag dir dann schon, wie es kam.
Ja, ich fand es halt sehr geerdet. Also ich das waren einfach nette Frauen, die irgendwie lustig waren, die verantwortungsvoll in verwurzelt mit der Erde, auf der ihre Urahnen ja schon unterwegs waren, halt unterwegs, also einfach da so wirklich Wurzeln geschlagen.
Naja.
So kamen die mir vor.
Naja, und für mich war halt einfach auch so der Punkt, ich habe so festgestellt in meinem Umfeld, dass ja diese Jäger, hatten wir ja schon, sehr antiquiert wirken und auch, ich habe ja auch Freundinnen und Freunde, die sind Veganer oder Vegetarier und die fanden das immer ziemlich unappetitlich oder zumindest mal fragwürdig, wenn ich mal wieder zum Jagddreh aufgebrochen bin. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, jetzt fahre ich nach Kanada. Ach Mensch, du fährst nach Kanada, was machst du denn da in Kanada? Dann habe ich gesagt, ich treffe Algonkin. Dann sagen sie, ach, was sind denn Algonkin? Dann sage ich, das sind, wir würden sagen Indianer, sie selber nennen sich First Nation. Ach Mensch, du drehst mit Indianern? Sage ich, ja, und das sind auch noch Frauen, also Indianerinnen, wenn du so willst, Algonkin, Women. Ah ja, und was machst du mit denen? Ja, ich gehe auf die Elchjagd mit denen. Wow, du gehst mit denen auf die Elchjagd. Plötzlich war diese du gehst mal wieder auf einen Dreh mit Jägern, war das irgendwie total weg. Und da habe ich mir gedacht, genau das ist der Grund, warum ich das zeigen will. Wir geben den Indianern, dem Urvolk, ja, das vermeintliche Recht, die dürfen jagen, oder der Buschmann in Afrika, aber hier soll es nicht erlaubt sein. Aber das Urvolk ist quasi nur ein paar Generationen dazwischen. Ja, der Unterschied ist ja einfach nur, dass Indianer durch die sagen wir mal, Besiedlung, wenn man es mal bestenfalls nimmt, aber eigentlich letztendlich durch die Okkupierung der Europäer, ganz Nordamerika ist von Europäern okkupiert worden, so muss man es doch mal sehen. Und sie waren einfach in der Stammesgesellschaft und die Stammesgesellschaft hatte Jagd als normalen Bestandteil. Das war bei uns aber vor 1000 Jahren auch nicht anders. Mhm. Ja, also insofern finde ich das, ja, genau deshalb ist das drin. Ja, und dass man darüber nachdenkt, wie weit ist denn das weg und ist es vielleicht gar nicht so weit weg?
Ja, also dieser, also das ist mir auch schon aufgefallen. Also ich hatte hier schon Sendungen, die mit Namibia zu tun hatten, also wo dann sehr viel mehr Wildnis ist. Da sind halt Buschleute, die haben einfach Instinkte und Fähigkeiten, sich zu bewegen, wo einem der Atem stockt. Ne? Und da erstarrt man vor Hochachtung. Und das ist vielleicht drüben genauso. Also da habe ich jetzt nicht so viel Kontakt zu, aber so eine Art, also so auf einer Fährte zu pirschen, so wirklich flach zu werden, solche Dinge. Und auf einmal ist so ein Respekt davor da, der hier, der irgendwie komplett fehlt.
Ne? Na, ich würde jetzt auch sagen, die Mehrheit der First Nations lebt natürlich nicht mehr in den Formen, die wir da vielleicht noch im Kopf haben. Und Winnetou gibt's ja nun schon mal überhaupt gar nicht. Ja, also aber trotzdem stellen sie es für sich halt als selbstverständlich dar. Ne? Und das ist vielleicht der Unterschied. Wir haben irgendwie beschlossen, dass es nicht mehr selbstverständlich ist. Es kann natürlich einfach auch sein, dass wir durch unsere höfische Gesellschaft, die über 500 Jahre lang einfach die Jagd als Privileg des Adels für sich okkupiert hat und auch behauptet hat, dass es damit natürlich auch so eine Trennung gab. Ne? Also der normale Mensch durfte ja in dem Sinne nicht jagen, durfte auch und es war so ein Zeitvertreib der reichen und der adligen höfischen Gesellschaft. Und dadurch haben wir so einen Bruch in dieser Empfindung, würde ich jetzt mal sagen. Und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass man das so als das ist ja irgendwas für die Reichen und da geht's nur um so eine Selbstdarstellung und hat gar keinen inneren Wert mehr. Das war ja oft auch so. Aber so muss es natürlich nicht betrieben oder betrachtet werden. Ja.
Also ich fand, also so geschichtlich 18, also mit der deutschen Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts ist das Jagdrecht ja wieder an Grund und Boden und damit in Bürgerhand zurückgekehrt. Mhm. Also ist jetzt ja auch schon eine ganze Zeit lang her. Und so meine persönliche, eigentlich recht späte Sozialisierung auf die Jagd kam so über einen Hund und ich habe an Treibjagden ländlich teilgenommen und fand es eigentlich gerade so beeindruckend, dass da eine Gemeinschaft von 20, 30 Menschen unterwegs war, wo alle sozialen Klassen, alle Geschlechter, alle Altersstufen drin vertreten waren, die gemeinsam durch die Büsche kriechen, sich gegenseitig aus dem Stacheldraht wieder helfen und dabei noch schön mit ihren Hunden umgehen und irgendwie Verantwortung für das Land übernehmen. Also man nennt es ja auch irgendwie die fünfte Erntezeit oder so. Also, oder jetzt vielleicht auch ein bisschen falsch, aber ist auch so eine Art die Fürsorge, die das ganze Jahr eben für diesen Landstrich ausgeübt wurde, sich dafür auch ein Stück weit zu belohnen, ne, indem man so ein bisschen Ernte einfährt. Und das war eigentlich genau das Gegenteil von diesem feudalen Ansatz, den du so beschreibst.
Na, ich sage ja auch nicht, dass ich den feudalen Ansatz erlebt habe, sondern das war einfach über viele Jahre, Jahrhunderte in unserer Gesellschaft selbstverständlich. Und dass in den Jägerschaften, sage ich mal, alle Altersstufen oder alle Einkünftsklassen vorhanden sind, das habe ich mit dem Film schon gesehen, klar. Mhm. Aber das denkt man doch vorher nicht. Ich meine, das ist ja...
Nö, klar, also ich habe ich ja vorher auch nicht gedacht und auf einmal findet man sich da in so einer Welt wieder. Ne? Mhm. Also ich kann mich ja noch dran erinnern. Mhm. Ja. Das ist halt auch der Vorteil, wenn man nicht so von klein auf darauf geprägt wird irgendwie. Ich glaube, dann hat man vielleicht, sieht man den Kontrast auch ein bisschen besser.
Naja, ich glaube, was der Unterschied ist, ob man jetzt da von klein auf drauf getrimmt ist oder wenn es ein Elternteil zur Jagd geht, da ist ja nochmal so, dass man das entweder gut findet oder dass man es ablehnt, je nachdem, wie man vor allem in der Pubertät darauf reagiert. Ja. Was aber sicherlich ein entscheidender Punkt ist, wenn man von außen kommt, und das würde ich jetzt mal wirklich für die Mehrheit, die überwältigende Mehrheit der Nichtjäger setzen, die hier auch war, ist, dass Jäger einen Tötungsvorgang bewusst initiieren.
Mhm.
Und das ist der große Unterschied zu allem anderen und zu allen anderen Berufen, zu allen anderen Hobbys, zu allen anderen Freizeitbeschäftigungen. Und das macht es eben anders und das macht es auch, das macht auch den Abscheu aus, wenn man jetzt mal vom Hardcore-Nichtjäger ausguckt. Und der Gedanke, dass man das Ernte nennen könnte, ist ja schon mal merkwürdig eigentlich, ja.
Wir hatten ja die First Nation, die Damen aus der First Nation. Da war ja, wenn ich recht zitiere, der Satz, die geben ihr Leben für mich, die Tiere, ne? Also es ist ja, also der Tod ist ja eigentlich genau der Vorgang, der Platz für neues Leben macht. Und der ist ja genauso wichtig wie die Geburt oder die Zeugung, wo immer man es jetzt verorten will. Und also für mich persönlich macht ja eigentlich auch so der Punkt, die Verantwortung dafür zu übernehmen, also auch für den Tod die Verantwortung zu übernehmen, das Destruktive da drin schafft ja eben auch den Raum, dass das Konstruktives wieder kommen kann. Ne?
Naja, das, also ich würde das auch so sehen, aber der Punkt also ist ja, dass der viele Menschen, wenn man nicht so genau drüber nachdenkt, denken ja nicht darüber nach, dass sich die Tierarten, also jedes Tier, nach Möglichkeit fortpflanzt. Ja, das ist ja quasi ein normaler Vorgang. Und dass der Raum, die Territorien, der Lebensraum eben endlich ist. Und viele denken ja auch, wie schön, da ist jetzt ein Reh und sein Kitz und warum soll das da nicht bleiben? Aber dass da im nächsten Jahr ein weiteres Kitz wäre und das eine Kitz ja nicht mehr Kitz ist, sondern auch schon Reh, das wird oft ausgeblendet. Und natürlich könnte man sagen, sollen die weiter da leben, aber irgendwie würden die sich hier alle weiter vermehren. Und was das nun an Kette bedeutet und wann das sich, was ja auch viele, vor allem Jagdgegner sagen, es würde sich selber regulieren, vielleicht würde es sich irgendwann selber regulieren, aber bis dahin ist das Territorium, auf dem die sich da aufhalten, nicht mehr das Territorium, was der Landwirt oder der Forstwirt will. Und das ist ja auch etwas, was ich in meinem Film sehr deutlich nachgehe, dass das zwar alles wunderschön aussieht, aber dass es Kulturlandschaft ist oder eben Landwirtschaftslandschaft oder Forstwirtschaftslandschaft. Und dass da eben auch immer das Wort Wirtschaft drinsteckt, dass jemand einen Ertrag erzeugen möchte oder etwas mit seinem Land eben anstellen möchte in irgendeiner Form. Und das ist, und da lebt das wilde Tier. Und das ist, glaube ich, ein Widerspruch, der in diesen ganzen Jagdgegner oder wir brauchen keine Jagddiskussion irgendwie hinten wegfällt. Und deswegen habe ich mich dem mal gewidmet. Wie ist denn das eigentlich? Was ist denn das? Ich könnte auch fragen, gibt es noch Natur? Und wem gehört sie?
Ja. Ja, genau. Also du stellst dem ja dann auch diesen gern zitierten Bambi-Effekt gegenüber, ne? Also dieses süße, beschützenswerte, also was in uns allen ja wahrscheinlich diesen Instinkt auch hervorruft.
Hätten wir ja zu jedem kleinen Tier, auch zu einem Kind haben wir das ja. Ja, das ist ja Gott sei Dank angeboren. Das ist ja auch den Tieren angeboren. Das ist ja auch interessant. Ne?
Ja, und dieser gestalterische Aspekt, ich meine, das ist ja eigentlich das, was Kultur ja ausmacht. Es ist ja etwas Erschaffenes, ne? Erzeugtes, wo man eine Vorstellung von etwas hat, die man dann halt möglichst getreu dann halt auch umsetzen möchte. Und wir haben ja, also der eigentlich, also was ich so als fast einen Kern empfunden habe, ist so dieser Wald-Wild-Konflikt in Bayern, der nimmt ja einen großen Teil.
Nicht nur in Bayern, ne?
Ja, den gibt's überall, also kenne mich aus. Also da an dem Beispiel zumindest im Gamswild, das war ja stark in den Vordergrund, also hat zumindest viel Raum in Anspruch genommen, dass da die Zielvorstellung eben eine sehr extreme wird, also wo Lager sich gegenüberstehen, die nicht mehr sagen, okay, ich nehme ein wenig davon, damit ich auf der anderen Seite ein wenig mehr davon sichern kann, sondern so Extrempositionen. also Wild ganz weg, damit Wald zu 100% sich entwickeln kann. Ja, wobei irgendwie Wald muss, kann total weg, damit Wild da ist. Die Position gibt es ja eigentlich nicht. Ne?
Nö, das will ja auch niemand.
Ja, das will dann auch niemand. Ja. Und diese Abwägung dazwischen, die ist ja, also so verfolge ich es jetzt über meine 10 Jahre Jäger sein und 5 Jahre Jagdfunk, die ich hier mache, ist, dass diese Positionen immer extremer werden.
Naja, also es ist irgendwie keine Betrachtung der Gesamtsituation mehr. Wie viel Wald brauche ich da überhaupt? Und wo macht denn das wirklich Sinn, Wald zu haben? Also jeder Landwirt, auch jeder Forstwirt wird einem erklären, dass an bestimmten Ecken mehr Wald wächst, ja, weil da der Boden besser ist, weil die Sonne da oder mehr Regen oder weiß der Kuckuck, ja. Und das wird aber irgendwie so völlig, all dieses Wissen, das Regional oder das spezielle Regionalwissen wird nicht mehr in zu Rate gezogen, sondern es wird so schablonenhaft, ja, also auf so und so viel Quadratmeter muss genau so und so viel da sein und das wird einfach auf alle Fläche so gleichmäßig drüber gesetzt und das ist eigentlich das, was mich auch ärgert, ja, also dass man sagt, man muss da genauer hinschauen und dann ist auch nochmal so ein Punkt, gerade bei der Gams, na, das ist ja alles Staatswald, ja, es ist ja ganz wenig Privatwald in diesen Gegenden und da kann, finde ich, nicht ein Forstbetrieb, egal mit welcher Motivation, sagen, wir bestimmen das jetzt. Weil Staat heißt für mich auch, das sind wir alle. Ja, deswegen wählen wir eine Regierung, deswegen haben wir Vertretung, das ist Politik. Ja, und ich finde, das muss ein öffentlicher Diskurs sein. Wie viel Staatswald, wie viel Schutzwald wollen wir und wie viel Gams wollen wir? Oder wo ist da eigentlich der Konflikt? Kann man das mal genauer anschauen? Also ich würde jetzt weder sagen, es soll keinen Schutzwald geben, noch es darf keine Gams mehr geben. Also diese Position maße ich mir nicht an, aber ich maße mir an zu sagen, wir müssen da genauer nachschauen und die Gruppen, die sich da mit beschäftigen, müssen das mal wieder genauer miteinander diskutieren und zwar an einem Tisch und dann kommt noch die Gesellschaft dazu, weil wie wir alle wissen, das Wildtier gehört niemandem, aber vielleicht haben wir als Gesellschaft ein Interesse, dass es gibt. Und dann müsste ich natürlich auch hergehen und sagen, so und so viel Gams, wenn es diesen Lebensraum braucht, dann muss halt vielleicht mal ein bisschen weniger Schutzwald oder ein bisschen weniger Ertrag in dem Wald erzielt werden und nicht 110% Gewinn oder irgend sowas. Ja. Mhm. Und gilt aber auch für Landwirtschaft. Ne? Also man sagt immer, die Jäger sind irgendwie die Tiere totschießen. Das tun sie natürlich. Sie schaffen dann wirklich auch wieder Lebensraum für nachwachsende Tiere. Aber die ganzen landwirtschaftlichen Veränderungen, die eine Monokultur entstehen lassen, die mittlerweile auch die Streifen zwischen dem Wald und dem Feld, was ja früher oft einfach so Büsche und sowas waren, das ist ja alles weg, weil die Maschinen mittlerweile so gut sind, dass sie eben nicht kaputt gehen, wenn sie mal in der Wurzel von einem Baum landen. Und deswegen verschwinden die immer. Damit verschwindet aber auch Lebensraum für verschiedenste Wildtiere. Da kommt aber keiner auf die Idee und sagt, ach, der Landwirt tötet aber Tiere. Na, der tötet sind sie nicht aktiv, aber dadurch, dass der Lebensraum weg ist, den er für seine Nutzpflanzen beansprucht, ermöglicht er natürlich weniger Wildtieren dort zu leben. Und das wird überhaupt nicht mehr diskutiert. Das ist alles irgendwie so eine, und dem wollte ich nachgehen. Ja.
Ist ja auch, ich sag mal, dieses, also ich habe immer so ein T-Modell im Kopf, ne, dass die Themengebiete immer kleiner werden und das Wissen immer tiefer. Und wenn die Leute dieses Expertenwissen aufbauen, sehen die eigentlich ihr Nachbar-Tee gar nicht mehr und kriegen kaum noch eine Kommunikationsschnittstelle hin. Und dann entstehen diese Dogmen, ne, also diese tief ideologischen Sichten, dass nur noch das eigene, das Richtige ist.
Ja, und da, glaube ich, braucht es dann halt immer mal wieder jemand, der von außen guckt, weil der eben in dem Tee oder in dem Ende des Tees nicht drinsteckt, ja, sondern man sagt ja, hier ist was und da ist was und das gehört ja eigentlich zusammen und in unserer Mediengesellschaft, die wir ja schon sind, würde ich sagen, ist der Dokumentarfilm, also der sich wirklich Langzeit nimmt, also 2 Jahre, 3 Jahre an was zu arbeiten, ist ja wirklich Langzeit, ja. Da kann man eine Tiefe entwickeln, da kann man auch mal schauen, wie ist es denn wirklich und wo sind die Zusammenhänge, dass es eine ganz wichtige Funktion hat, weil sonst macht das keiner mehr. Ein punktueller Journalismus würde das auch nicht machen. Der würde eine Position vielleicht vertreten und dann auch, sagen wir mal, schlagzeilenstark arbeiten, damit das eine Aufmerksamkeit generiert. Und das ist eigentlich dem Dokumentarfilm fremd. Der Dokumentarfilm versucht immer, einen genaueren Blick hinter die Kulissen, tiefer oder auch eben auch über die verschiedenen Themengebiete mal wieder hinaus und sie zusammenzuführen. Und das kostet Zeit, Arbeit und Vertrauen. Das macht aber auch Spaß. Ja. Und im besten Fall kommt was raus, was einen nachdenklich macht. Aber natürlich, um das überhaupt zu erreichen, das ist mir auch ganz wichtig, muss es aber auch gut erzählt sein. Also es hilft jetzt nicht, dass ich gut nachschaue und dann habe ich aber keine schönen Bilder, keine guten Protagonisten, keine Spannung oder kein nichts, was den Film attraktiv macht. Und gerade für Kino ist schon auch der Anspruch, dass es eine attraktive Umsetzung dieses Blicks jenseits der Tees.
Die eine Geschichte gut erzählen ist ja ein Stück Talent und ein Stück Handwerk, glaube ich. Ne? Mhm. Wie viel hast du denn davon in der Wiege und wie viel hast du, also wie ist, ich meine, man wird ja irgendwie mit jedem Projekt auch ein bisschen anders oder hoffentlich auch besser, ne?
Naja, das ist, das weiß man selber ja gar nicht.
Fühlt man das nicht, ne?
Doch, man weiß aber nicht, wo was herkommt. Also ich weiß zwar, dass es mir leicht fällt, mit Leuten in Kontakt zu kommen, dass die auch gerne mit mir sprechen. Das ist mir sicherlich in die Wiege gelegt. Ein tiefes Empfinden, ob was ehrlich gemeint ist oder nicht, ob das stimmt, das habe ich sicherlich auch. Das ist mein Instinkt wahrscheinlich. Mhm. Die Erkenntnis, was ist gut für einen Film und was ist gut für eine Anfangsszene und was ist gut für eine Schlussszene oder wo braucht es jetzt mal etwas Humor und wo ist es jetzt vielleicht eher für den Tiefgang, das ist natürlich auch Handwerk und Erfahrung irgendwann. Ja, man erlebt ja viel und vor allem im Schneideraum lerne ich immer wieder neu dazu, was funktioniert. Man denkt ja auch draußen, das funktioniert super da und dann guckst du dir das an und hängst es da hin und denkst, nee, es funktioniert da eigentlich überhaupt nicht, das muss einen anderen Platz finden. Also es ist oft auch ein großes Mosaik, das ich da im Schneideraum betreibe und das ist irgendwie schon dann auch sehr viel Erfahrung. Ich habe es ja auch studiert. Ne? Ich habe an der Filmhochschule in Babelsberg, damals war es noch keine Universität, jetzt ist es Filmuniversität Babelsberg, studiert und da ist schon der Anspruch, dass der Dokumentarfilm genauso viel Sorgfalt braucht wie der Spielfilm. Und das versuche ich in jedem Film wieder umzusetzen.
Okay. Jetzt ist, also was auch so eine Botschaft im Film war, so der Mensch als Teil der Natur und die Natur des Menschen, das ist mein eigentlich ein schönes Wortspiel. Also ich stelle ja auch immer wieder fest, dass also so zumindest meine Wahrnehmung, dass ich im Grunde so eine ganze menschliche Existenz als Spezies so auf Jagd zurückführen kann. Ne? Also da kann man ganz viel dran reflektieren, so charakterliche Dinge, existenzielle Fragen sowieso, Herkunft, also dieses Leugnen der eigenen Geschichte, also ohne die Jagd wird es uns ja gar nicht geben. Ne? Die Landwirtschaft ist ja noch gar nicht so alt, zum Beispiel. Und dem so nachzuspüren, also dieses ich meine, mein Erleben, wir haben jetzt mittlerweile teilweise, also Drückjagden hast du ja auch mal erlebt, da kommt eine Generation nach, die ist so an der Spielkonsole sozialisiert und die sitzen auf dem Drückjagdbock und glauben, es wäre Spielkonsole und das ist es nicht mehr, weil da natürlich richtiges Leben drin ist. Ne? Versus, gerade die älteren Jäger haben ja noch so ein Ethos von Weitgerechtigkeit und da verändert sich ja irgendwie auch was, ne?
Also ich würde jetzt aber nicht sagen, dass da in dem Moment, in dem auf dem Hochsitz gesessen wird, glaube ich, verschiebt sich schon, wenn denn jemand eine Spielkonsolenmentalität hat, die Wahrnehmung, weil da sitze ich ja dann nun draußen. Ja, das ist ja nochmal was anderes. Also ich glaube schon, dass der Moment des Tötungsaktes, in dem Moment, in dem den jemand zum ersten Mal selbst durchführt, ihn verändert. Und dann kannst du nicht mehr zurück und sagen, das ist ein Spiel.
Also ich habe meine erste Sau auf eine Entfernung von ungefähr 5 Meter erlegt.
Das ist ja sehr nah.
Das ist sehr nah. Und es ist wirklich körperlich spürbar, wie das Leben aus diesem Körper entweicht. Das ist echt was Bewegendes. Und Rettungssanitäter, die berichten genau den gleichen Effekt übrigens. Ne? Mhm. Das ist irgendwie was, das kann man kaum in Worte fassen. Mhm. Mit der Distanz ist das nicht mehr erlebbar. Und je besser die Technik wird, umso weniger tritt dieser Effekt ein. Mhm. Deshalb sage ich es nur. Also hier, dieser Fuchsbalg, den ich hier liege, der hat hier diesen wunderbar, dieses Loch im Balg. Kann man, sieht man es von innen besser? Seht ihr jetzt nicht, tut mir leid. Aber den musste ich halt am Ende noch mit dem Messer abfangen. Und das sind halt einfach Dinge, die gehen einem so tief ins zentrale Nervensystem. Das will man gar nicht. Und das meine ich halt damit, ne? Dass Technisierung natürlich einfach diese Art von Anteilnahme an der eigenen Beute wirklich verschleiern kann.
Es kann ja sein, aber irgendwann wird es den Moment geben, wo entweder eine Nachsuche nötig ist oder wo es eben nicht so eine große Distanz ist. Also ich glaube nicht, dass man Jäger sein oder bleiben kann, ohne diese Erfahrung zu machen.
Also die Praxis ist so, dass bisweilen Schweißhundeführer ohne den Schützen am Anschuss sich einfinden und die Arbeit alleine machen. Mhm. Also was auch echt traurig ist. Hört auf damit.
Ja. Ja gut, dann muss ich das halt auch wieder ändern. Ja, dann ist dann in dem Fall auch die Zunft angehalten, da vielleicht, ich weiß nicht, ob man das regulieren kann oder ob man ans Gewissen appellieren muss, weiß ich nicht, aber das gehört dann, glaube ich, schon dazu.
Ja. Naja, okay. Szene-interne Diskussion, glaube ich.
Ja.
Jetzt sehe ich so in den letzten Wochen überall die Plakate deines Filmes hängen. Da ist irgendwas ganz gut gelaufen, oder?
Ja, also ich weiß jetzt auch nicht. Also ich habe gedacht, ich habe einen Film gemacht, der ist, das ist mir auch ganz wichtig, er ist völlig unabhängig von jagdlichen Lobbyarbeit entstanden. Also es gibt keine jagdliche Organisation, kein Jagdverband, kein Jagdausstatter, niemand hat diesen Film finanziert, sondern er ist komplett mit Filmförderung, mit Geld des Produzenten und mit ZDF Arte entstanden, wobei ZDF Arte einen kleinen Anteil hat und er wird frühestens in 2 Jahren dann in Arte zu sehen sein. Der Film spiegelt wirklich meine Erlebnisse, meine Erfahrung, meinen Aussagewunsch wider. Und als er fertig war, habe ich ihn dem Deutschen Jagdverband gezeigt. Also ich habe da den Pressesprecher und den Präsident angesprochen, habe gesagt, ich habe diesen Film gemacht, würdet ihr euch den mal anschauen? Sie haben dann mehrere Jagdverbandsleiter, Präsidenten, Presseleute zusammengetrommelt. Ich habe denen den Film vorgeführt und sie fanden den Film, wie soll ich das sagen, ich glaube, ein Blick auf die Jagd, wie sie ihn nicht erwartet haben, von jemand, der keinen Jagdschein hat, so wurde es eigentlich häufig formuliert. Ja. Also eben unvoreingenommen, ohne in irgendeine Richtung zu verurteilen oder da einen Zeigefinger zu heben oder irgendetwas. Und vor allem für Nichtjäger klar zu machen, wie eigentlich alles strukturiert ist und gleichzeitig aber auch Tieraufnahmen oder Landschaftsaufnahmen zu haben, die auch für einen Jäger, sagen wir mal, noch ungewöhnlich sind. Und das ist natürlich auch das, was Film kann, weil wir uns da ja auch lange bewegen und uns da eben Gedanken machen. Und dadurch haben sich die Jagdverbände jetzt hinter diesen Film gestellt und sehr viel Werbung gemacht. Da bin ich auch wirklich sehr froh drum. Ich finde auch, der Film hat es verdient. Und so dass er jetzt am 9. Mai in 152 Kinos als Preview zu sehen ist und ab 10. Mai in noch 80 Kinos regulär mindestens eine Woche läuft. Wobei man muss jetzt schon sagen, liebe Jäger, ja, das Kinowesen funktioniert so. Ein Kino bucht am Montag für den Donnerstag. Am Donnerstag läuft dann der Film für eine Woche, aber am Montag drauf kann jedes Kino schon wieder sagen, ich will den Film nicht mehr. Also wenn zwischen Donnerstag und Sonntag niemand ins Kino geht, ist der Film draußen. Und der Film konkurriert mit dem neuen Walt Disney, mit Fuck You Goethe 4, mit Fünf Freunde, mit irgendeinem neuen Thriller. Also so ist das eigentlich. Also wenn man diesen Film sehen will, sollte man das erste Wochenende ins Kino gehen, weil man nie weiß, wie lange zu sehen ist. So ist es einfach strukturiert und ich hoffe einfach nur, dass er, naja, dass er Anklang findet.
Also man kann auch sagen, nicht erst bis drei zählen, bis die Leute auf den Bäumen sind, vorher greifen und mit ins Kino schleppen. Ne? Darauf willst du hinaus.
Ja, genau. Und am besten noch die Oma und den Opa oder die Nachbarn oder die Freunde mitnehmen. Und das kann ich auch sagen, es ist ein Film, der Diskussionen quasi initiieren wird. Viele Kinos haben mir jetzt auch geschrieben, dass sie Diskussion mit Jägern und Förstern anbieten oder dass Jäger Nicht-Jägern, die ja dann auch im Kino sind, Antworten geben, also so, dass sich also wirklich so eine Möglichkeit eben bietet, auch mehr noch zu erfahren über den Film hinaus. Und dass vor allem auch Nicht-Jäger, glaube ich, mit Jägern dadurch ins Gespräch kommen können. Und das ist eine große Chance. Und da man natürlich nicht alle Menschen ansprechen kann, ja, wie soll man jetzt die erreichen? Ja, klar kann der Titel interessieren, aber es ist halt immer noch gut, wenn man vielleicht als Jäger Menschen kennt, die schon immer sagen, sag mal, wieso gehst du eigentlich immer dieser blöden Jagd nach oder was machst du denn da immer auf diesem Hochsitz? Ja, mit denen könnte man jetzt gut ins Kino gehen, weil das wird, glaube ich, ganz gut deutlich, was man da immer auf dem Hochsitz macht.
Ja, das denke ich auch. Also dieser Dialog mit nicht jagender Bevölkerung, ich bin auch nicht wenig stolz darauf, dass ein wirklich signifikanter Teil meiner Hörer eben nicht Jäger sind, ne? Und auch über diesen Podcast so ein bisschen wenigstens dran schnuppern. Mhm. Manchmal auch zu Jäger werden, kriege ich auch immer mal wieder Zuschriften, was ich auch super finde. Und dieses in den Dialog gehen bereichert auch unheimlich, bietet einem selber ja auch immer neue Perspektiven. Deshalb kommt mal raus aus euren Wäldern und Feldern, genau. Und Kisten.
Genau, der Maibock ist schon geschossen. Ja. Also, da kann man dann am 9. Mai schon mal ins Kino gehen.
Ja, genau, also ja, schön, dass das auch auf diesem Kanal jetzt mal funktioniert. Und ich hoffe, dass dieser Faden aufgenommen und weitergesponnen wird. Das wäre sehr gut. Tut, glaube ich, Volk wie Jägern sehr gut.
Ja, würde mich freuen. Es gibt auch eine Website, wemgehörtdienatur.de. Da sind alle Kinos zu finden. Da ist ein Trailer zu sehen. Da kann man auch Tickets vorbestellen in den Kinos, in denen man möchte. Wenn man, das finde ich auch ganz toll, dass der Verleih NFP hat das organisiert, wenn man also jetzt auf dieser Website das Lieblingskino nicht findet, aber weiß, ich mit meiner Kreisgruppe oder der Hegering hat so und so viele Leute, die sich dafür interessieren, aber in diesem Kino in der Nähe ist der Film einfach noch nicht zu sehen, kann man den Verleih über einen Klick informieren, dann sagen, wir sind so und so viele Leute, ab 30 ist das eigentlich immer gut für ein Kino. Wenn wir kommen zu 30 in dieses Kino, dann ruft der Verleih das Kino an, sagt, wir haben die Nachfrage und dann muss man sich gar nicht weiter drum kümmern, dann würde der Film dort dann auch laufen. Dann kann man also auf jeden Fall das noch initiieren, weil es ist natürlich klar, wir haben 1500 Kinos oder so, in 159 läuft das, ist ja schon mal ein ganz guter Prozentsatz, aber natürlich erreicht es vielleicht nicht jedes Kino, wo jetzt eine Kreisgruppe vielleicht Interesse hätte und das würden wir gerne auf jeden Fall ermöglichen.
Wird alles verlinkt? Das ist ja das Schöne am Internet, da ist immer Platz für alle Links.
Ja, das ist eigentlich gut, ne? Das ist auch eine Chance.
Ja, absolut. Ne? Ja, ich denke, wir sind durch. Famous Last Words, traditionell meinem Gast geschuldet.
Aha, welche Richtung sollen die so gehen?
Ja, so weiß ich nicht. Vielleicht Herzenswünsche, gute Ratschläge, viel hast du ja auch schon gesagt.
Naja, also vielleicht einfach würde ich mir schon wünschen, dass der Dialog oder wir haben ja nur diese eine Natur, die Kulturlandschaft ist und wir müssen uns da alle auch ein bisschen an die Nase fassen, zu überlegen, was wir wollen. Vielleicht muss man dann auch zum Beispiel sehen, die Diskussion um den Wolf haben wir jetzt nun gar nicht geführt, aber auch der ist vielleicht einfach Bestandteil und dann muss man einfach mal sehen, wie wir da auch alle wieder miteinander in unserer Kulturlandschaft, die ja auch Natur ist oder die unsere Natur ist, wie wir da alle zusammenfinden. Und das würde ich mir schon wünschen, weil wir haben nur diese eine Welt und diese eine Natur.
Hm. Schön. Ja, man merkt, voller Herzblut und Passion. Ich glaube, über die ganze Arbeit bist du auch ein bisschen von dem Virus angesteckt worden oder hast zumindest einen guten Einblick bekommen. Ne?
Ich habe einen sehr guten Einblick bekommen. Ich esse auch sehr gern Wildfleisch. Ich finde auch Wildfleisch unterm ethischen oder moralischen Aspekt ein sehr, sehr gutes Nahrungsmittel. Solange ich nicht voll Veganer werde, ist natürlich das Wild das viel bessere zu essende Fleisch. Ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass wir das Ganze, was da drumherum ist an Verwertung, wieder besser möglich wäre. Also warum gerben wir die Sachen nicht mehr? Ja? Warum schmeißen wir die eigentlich alle weg, weil es zu teuer ist, das hier zu gerben und kaufen uns dann Ledertaschen, die aus China stammen, weil dort die Gerbereien günstiger sind. Also ich würde denken, vielleicht müssen wir da auch wieder regionaler denken und sagen, okay, wenn wir diese heute haben, dann sollten wir die vielleicht auch wieder hier nutzen und in unseren Bedarfskreislauf einpflegen, sage ich mal so. Mhm. Und also, dass man da einfach vielleicht wieder zum Regionalen kommt und das würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir uns da Gedanken insgesamt aus der Gesellschaft machen. Aber es ist mir schon sehr wichtig, dass wir die Kulturlandschaft, die wir Natur nennen, dass wir die auch pflegen. Mhm. Und das Wildtier sollte da auch einen Platz haben.
Ich danke dir, Agnes. Alice, ich bin ja wirklich...
Ja, also, hast du so lange geübt und jetzt doch noch einen Fehler gemacht?
Ja, aber es ist ja zu meiner Schande. Aber es verfolgt dich, glaube ich, auch schon ein bisschen länger, dieses Problem.
Das Problem ist mir nicht fremd. Ja, also mein Name ist Alice mit Vornamen, Agnes Kirchner mit Nachnamen, so ist es.
Oh Mann.
Aber das macht nichts. Der Inhalt zählt. Ich danke dir für das Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns alle im Kino.
Genau. Jo. Ja. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Kommentare immer dankbar. Guckst du bestimmt auch ab und zu mal rein, ne?
Ja, mach ich. Klar, genau. Guck ich nach. Und ab 9. geht's los, ja, in 152 Kinos.
Und ich darf vorher noch mal gucken.
So. Genau, nämlich morgen. Morgen ist in Köln die hochoffizielle Teampremiere. Da bist du auch dabei.
Teampremiere heißt also ganze Kameraproduktionsteam. Und
also so viel, na, die sind oft ja auch woanders unterwegs, aber morgen ist so der wirkliche Startschuss, ja.
Ah, okay. Ja, also ich habe in meinem Leben noch keine Filmpremiere erlebt, das ist auch meine Premiere dann sozusagen.
Prima, dann sehen wir uns.
Wie schön. Ich habe Angst. Vielen Dank nochmal.
Okay, bis tschüss. Bald.
Tschüss.